Wie geht's euch nach so einem Wochenende? Habt ihr noch Kraft? Wie voll ist euer Tank gerade? Ich liebe ja solche Freizeiten, weil man einfach so viel Zeit zusammen hat. Das ist einfach immer wieder ein Highlight. Und jetzt auch noch diesen Gottesdienst. Ich genieße es sehr. Und wir wollen weitermachen in unserer Predigtreihe. Wir haben ja gestern uns schon mit dem Thema Gebet auseinandergesetzt, mit dem Stundengebet. Und heute machen wir weiter mit Gebet und Körper. Welche Rolle spielt unser Körper in unserem Glauben, aber dann auch speziell in unserem Gebetsleben? Und wir wollen uns einfach herausfordern lassen. In der ganzen Reihe ja schon ein bisschen auch neue Themen. Es ging letztes Mal ja auch um Alleine sein, Einsamkeit und Gebet, vorher auch um Stille und so weiter. Und heute auch das Thema Körper. Ich weiß nicht, ob das für dich direkt so denkt, okay, ich kann mir da erstmal gar nichts drunter vorstellen, was wird das jetzt heute werden. Aber lasst uns darauf einlassen, lasst uns herausfordern, von dem, was wir auch in Gottes Wort finden, von dem, was auch die Tradition für uns alles bereithält zum Thema Gebet. Heute Gebet im Körper. Wir wollen uns zuerst anschauen, wie wir geprägt sind. Ich glaube, wir sind im Thema Körper, sind wir heutzutage auf eine bestimmte Art und Weise, nicht ausschließlich, aber doch auch sehr stark geprägt, auch in unserem Glauben. Wir wollen schauen, was sagt die Bibel, und wir wollen schauen, wie kann es aussehen, dass unser Körper eine aktive Rolle einnimmt in unserem Glauben, in unserem Gebetsleben. Ich würde sagen, zum Anfang erstmal, so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so die Beziehung zum Körper, so unser Körper an sich, es kann irgendwie kompliziert sein. Es ist nicht immer so ganz einfach. Auf der einen Seite, glaube ich, ist uns der Körper extrem wichtig. Also wir alle hoffentlich achten ein bisschen drauf, was wir essen. Habe ich es einfach mal so pauschal an euch unterstellt. Wir machen Sport, wir bewegen uns. Uns ist wichtig, dass wir irgendwie gucken, dass wir immer wieder den Kreislauf hochfahren. Genug Ärzte und Leute, die Ahnung haben, sagen uns, das ist wichtig. Täglich, ich glaube dreimal die Woche, 20 Minuten über 120 oder so, habe ich mal gehört. Das stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfangspunkt, den Körper mal ein bisschen in Bewegung zu kriegen, den Kreislauf immer wieder hochzufahren. Ich muss dann immer an Hanna Löffler denken und deren Wohnung, weil die am 5. Stockwerk wohnen. Ne? Allein da hochzulaufen, immer wenn ich dann oben war, ich war schon bei 120, das reicht dann einfach. Ne? Also je nachdem, wo man wohnt, hat man da auch schon sehr gute Voraussetzungen. Das prägt uns einfach. Unser Körper ist uns wichtig, wir achten darauf und wir könnten vermutlich die Liste noch ewig weiterführen in Arten und Weisen, wie wir darauf achten, was wir mit unserem Körper machen. Und trotzdem glaube ich, dass das Verhältnis, wenn wir es jetzt einfach mal so nennen, zu unserem Körper irgendwie auch ein kompliziertes ist. Weil wir doch auch immer wieder unseren Körper irgendwie abwerten, indem wir mit ihm umgehen. Ich zum Beispiel, wenn ich merke, ich werde krank oder es zwickt oder ich weiß, ich habe irgendwie meinen Fuß verstaucht oder irgendwas passiert beim Fußballspielen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der einfach aufhört und regeneriert, sondern eigentlich will ich einfach weitermachen. Ja, ich merke hier, es kratzt im Hals, ich sollte eigentlich mal einen Tag irgendwie langsam machen, viel Tee trinken. Ja, lieber noch mal einen Tag richtig reinhauen. Vielleicht geht das ja auch einfach weg, weil wenn ich richtig durchziehe, dann könnte es ja auch einfach weg sein am Ende. Keine Ahnung, ob es euch auch so geht. Eine Sache, die mir vor ein paar Monaten oder so immer mehr bewusst wurde, wo wir, glaube ich, auch merken, wie krass wir den Körper auch als Gesellschaft abwerten, ist, dass immer mehr Leute Abitur machen. Jetzt versteht mich nicht falsch. Ich finde es sehr gut, dass wir Bildung haben, dass wir gute Bildung haben, dass jeder hier Abitur machen kann, wenn er will. Aber ich glaube, die Tendenz dazu, dass man meint, man muss Abitur machen und eine Ausbildung ist nicht mehr genug, ist, glaube ich, nicht sehr hilfreich. Wir merken es jetzt gerade, Handwerker fehlen überall, aber ich will gar nicht darüber reden, weil wir so ein krasses Symptom der Auswirkung sehen, sondern einfach, weil dahinter ein Verständnis steckt, dass das, was hier oben passiert, so viel wichtiger und wertvoller ist, als das, was ich mit meinen Händen kreieren kann. Eine Ausbildung, wo ich ein Stück kreiere, wo ich ein Haus baue, wo ich das Bad wieder in Ordnung bringen kann, wo ich einfach nur ein Regal an die Wand bringen kann, weil ich weiß, ich kann das mit meinen Händen anstellen, das ist irgendwie nicht so viel wert. Und spätestens dann in der WG, wenn man merkt, Papa ist nicht mehr da, dann hängt das Regal halt schief oder fällt um oder keine Ahnung. Und ich glaube, in diesem Abitur-Ausbildungsdenken, da merken wir das. Da merken wir, dass wir in einer Welt leben, in der wir so eine Art von Menschenbild haben. Das ist unser Kopf. Und das ist ein kleiner Körper. Und noch ein paar Füße. So. Das, was uns wichtig ist, das passiert hier oben. Darauf legen wir den Fokus. Ich bin im sechsten Jahr meines Studiums, ich weiß, von was ich rede und ich weiß, was für Auswirkungen das haben kann. Das, was uns wichtig ist, das passiert im Kopf. Und ich glaube, ein Grund, warum das so ist, ist, dass wir ein spezielles Erbe haben. Wir haben ein spezielles Erbe, was sehr viele Jahrhunderte zurückreicht, auf einen Philosophen namens Platon, bestimmt alle schon mal gehört. Der hat gesagt, dass der Körper nicht wichtig ist, weil die Seele ist das Entscheidende. Die Seele ist das Wichtige und die Seele ist unsterblich. Und darauf fokussieren wir. Der Körper ist in seinem Denken letztlich das böse Gefängnis, was die Seele irgendwie einsperrt. Die Seele, die ist da eingesperrt und die muss raus. Und in dem Denken ist dann letztlich der Tod was Positives. Wenn du stirbst, ist das gut, weil dann ist endlich deine Seele frei. Dann kann endlich deine Seele machen, was sie will. Und dieser Körper, dieses komische Gebilde von Haut und Knochen, was auch manchmal einfach wehtut, das ist dann endlich Vergangenheit. Und ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum wir so ein Denken haben. Weil der Körper einfach nur lästig ist und nervig und wir wollen ihn loswerden. Das Ding ist jetzt, dass das nicht nur irgendein griechischer Philosoph mal gesagt hat, sondern dass das auch Einzug gehalten hat in unseren Glauben. Das hat Einzug gehalten und auch teilweise krasse Spuren hinterlassen. Wenn wir uns die Tradition anschauen, haben wir ganz viele verschiedene Beispiele davon, wie der Körper einfach extrem abgewertet wird, wie der Körper keine wichtige Rolle mehr spielt, wie Menschen sich sogar teilweise Körperteile entledigt haben, weil sie als schlecht angesehen haben. Es gibt da diesen einen Origenes, der sich sogar seinen Penis entfernt hat, weil er dachte, das ist nicht okay. Ich muss da meinen Körper mal ein bisschen was abschneiden. Und da gibt es noch einen Haufen andere Beispiele. Letztlich die Bedürfnisse, die ich habe, oder die Genüsse, die ich habe, auch zu essen und zu trinken, teilweise einfach abgewertet, keine wichtige Rolle mehr gespielt. Wir haben gerade dieses Lied gesungen, Ewigkeit, Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich weiß, dass meine Seele ewig lebt. Bei der Zeile frage ich mich immer, was meinen wir damit? Meinen wir damit sowas? Hier, der Kopf, der ist wichtig und die Seele, alles, was so im Denken ihm wieder oben passiert, aber der Körper ist nicht wichtig. Aber ich weiß ja, dass meine Seele ewig lebt. Boah, gerade nochmal gut gegangen. Was für ein Verständnis haben wir dahinter, wenn wir diese Textzeile singen? Ist das irgendwie so ein körperloses Ding à la Platon? Es geht um das, was wir denken und was im Kopf, in unserer Seele vorgeht. Abgewerteter Körper. Oder um was geht es? Ich glaube, das ist eine Perspektive, die ein bisschen erklärt, warum die Beziehung, das Verhältnis zu unserem Körper, wie wir damit umgehen, ein bisschen komplex, ein bisschen schwierig sein kann. Und wir wollen uns anschauen, was die Bibel sagt. Speziell an einer Textstelle im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Und ich bitte euch, für die Textlesung einmal aufzustehen. Erster Mose, Kapitel 2, ab Vers 4. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Zunächst gab es weder Sträucher noch Feldpflanzen auf dem Erdboden, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen. Es gab auch noch keine Menschen, der das Land bearbeiten konnte. Grundwasser stieg in der Erde auf und befeuchtete den Boden. Dann formte Gott, der Herr, den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Dürft euch widersetzen. Wir wollen uns vor allem in dieser Predigt auf Vers 7 fokussieren. Dann formte Gott der Herr den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Also wir können das mal kurz hier, wie wir in dem Whiteboard haben, noch mal ein bisschen darstellen. Ackerboden. Hauch des Lebens. Ein lebendes Wesen. Ich wollte das schon immer mal machen mit so einer Flipchart. Ich glaube, man versteht's. Ist recht spannend, dieser Text. Wenn wir das jetzt aber mit einem Platon mischen, beziehungsweise wenn wir ein platonisches dieses Verständnis haben, dann haben wir nämlich ein Problem mit diesem Wort hier, Wesen. Mein ganz kurzer Ausblick ins Hebräische. Dieses Wort, was da steht, ist Nefesh. Und dieses Wort hat ganz, ganz viele Konnotationen. Also ein ganz Wort, das man auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen übersetzen kann. In der Tradition oder in vielen Übersetzungen steht da Seele. Und wenn wir jetzt mit dem Platon gehen, dann ist Seele halt plötzlich irgendwas, ja, Körperloses. Ich bin halt eine lebendige Seele. Der Körper ist schon noch irgendwie dabei, aber letztlich ist das nicht so wichtig, weil ich bin ja eine lebende Seele. Das, was hier oben irgendwie abgeht, das ist entscheidend. Aber dieses hebräische Wort, wie gerade schon angedeutet, das kann zwar auch Seele heißen, aber es kann auch so viel mehr heißen. Das ist das Spannende dabei. Zum einen kann es auch einfach heißen Kehle. Das ist erstmal der Standardausdruck. Das, was hier ist, die Kehle. Und damit im hebräischen Denken bedeutet das dann auch alles, was hier durchgeht. Also erstmal auch ein gewisser Ausdruck für Dinge, die hier durch müssen. Die alles, was ich zu mir nehme, was ich trinke, was ich esse, das muss alles hier durch. Und auch das wird dabei mitgedacht. Und dann geht es um das Verlangen, was ich habe. Ich habe Verlangen nach gewissen Dingen. Ich habe Bedürfnisse für gewisse Dinge. Die gehen hier durch. Alles hier durch. All das schwingt mit im Denken. Atmung. Einfaches Ein- und Ausatmen. Das, was uns als Menschen so zentral ausmacht. Auch das wird dabei mitgedacht. Und es kann auch einfach bedeuten Person. In manchen Übersetzungen steht dann, an diesem Tag starben 500 Seelen oder so. Letztlich heißt es, 500 Personen sind gestorben. Es geht um Menschen. Also dieses Wort hat so viele Konnotationen, so viele verschiedene Aspekte, was es bedeuten kann. Und je nach Kontext ist dann entscheidend, was es ist. Aber oft wurde einfach nur Seele gesagt, aber wirklich darüber geredet, was wir damit meinen und was die Hebräer damit verstanden haben, wenn hier Ackerboden und Hauch des Lebens von Gott geblasen wurde und ein lebendiges Wesen entsteht. Was wir damit meinen, mit diesem Wesensbegriff, ist teilweise ein bisschen untergegangen. Das macht es dann auch in der Übersetzung einfach schwierig. Aber das Entscheidende, wenn du jetzt denkst, boah, dieses Ding, was hat er hier geschrieben, ich kann das gar nicht lesen und dann noch Hebräisch dazu, ich raff gar nichts mehr. Das Entscheidende ist, dass im AT der Mensch immer als Ganzes betrachtet wird. Es geht immer um die Ganzheit. Es wird nie unterschieden groß zwischen, ist das jetzt hier mein Denken oder mein Körper oder meine Seele oder was auch immer. Wir finden im Alten Testament gar nicht unbedingt diese Aufteilung. Das Alte Testament will nicht, dass der Mensch so gespalten wird und man sagen kann, so das hat jetzt deine Seele betroffen und das hat nur dein Körper betroffen, sondern es geht immer um die Ganzheit, es geht immer um den ganzen Menschen. Machen wir mal ein paar Beispiele, weil wir finden ganz viel davon, wo im Alten Testament gewisse Körperteile benutzt werden, aber es wird eigentlich auch was ganz anderes damit ausgedrückt. Und da sehen wir wieder, dass halt der Körper, die einzelnen Körperteile, einen viel größeren Funktionsbereich einnehmen. Sie stehen teilweise für den ganzen Menschen, für eine Handlung, für ein Gefühl. Und das wird mit dem Körper ausgedrückt, aber hat halt auch dann wieder den ganzen Menschen im Blick. Zwei Beispiele. Psalm 106, Vers 40. Da brannte die Nase des Herrn gegen sein Volk. Da brannte die Nase. Da brannte der Zorn, können wir auch sagen. Oder der Zorn wurde erregt. Oder man kann das dann ein bisschen klarer übersetzen, was gemeint ist. Aber der Gedanke ist, ich bin zornig. Es geht durch die Nase. So klingt das dann, ja genau. Oder wie wäre es mit den Füßen? Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenbodens. Da geht es dann nicht darum, schöne Pediküre gemacht, oh hier. Sondern nein, der hat eine gute Botschaft und er läuft mit seinen Füßen und überbringt diese Botschaft. Und deswegen sind die Füße lieblich. Wenn wir all das irgendwie in Blick nehmen, dann kommen wir nämlich zu einem anderen Bild, was wir im Alten Testament finden. Dann haben wir nicht die große Birne, sondern ich würde sagen, wir haben so eine gute Kopfgröße und einen deutlich größeren Körper. Es ist jetzt nicht so im Alten Testament, dass das, was im Kopf passiert oder das Denken und so weiter, egal ist. Aber was ich damit ausdrücken will, ist, dass das Alte Testament den Körper sehr, sehr stark betont und vor allem immer in der Ganzheit denkt. Der ganze Mensch ist betroffen. Der ganze Mensch steht vor Gott mit all dem, was dich ausmacht, mit all dem, was dich betrifft, mit deinem Körper, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit alles, was da drin steckt. Und deswegen wollen wir uns an diesem Bild hier orientieren. Und ich glaube, Gott hat sich dabei auch viel gedacht. Und eigentlich, glaube ich, ist das uns auch gar nicht so fern. Ich glaube, unser Alltag ist eigentlich doch auch sehr stark hiervon geprägt. Wenn wir mal überlegen, wir schauen einen Film und wir fangen an zu weinen. Ich sehe etwas und körperliche Reaktion, ich weine, ich kann gar nichts machen. Das ist eindeutig, die Ganzheit ist im Blick. Oder wenn wir drüber nachdenken, nasse Hände. Es gibt da diese Filme, die haben immer diese Szenen, wo es irgendwie ein Hochhaus kurz davor einzustürzen, da hängt noch dieser eine Dude und die andere Frau ist irgendwie gefallen und jetzt versucht er sie hochzuziehen. Ich hocke dann da immer meine Hände nach 2 Sekunden, ich spüre das einfach schon. Ich werde immer so nass. Ich mag solche Filme, aber trotzdem, ich kann gar nichts dagegen tun. Es passiert einfach. Oder auch die Atmung und der Herzschlag. Plötzlich steigt das einfach und wir können auch nichts dagegen tun, weil wir irgendwas gesehen haben oder weil irgendwas kurz davor ist zu passieren. Und wir könnten die Liste auch wieder ewig weiterführen. Gänsehaut ist auch wieder so ein Ding. Also eigentlich ist unser Alltag doch sehr stark hiervon geprägt. Aber ich glaube, dass unser Glaube doch auch manchmal noch mehr davon geprägt ist. Deswegen ist dieses Thema für heute so wichtig. Bevor wir ein bisschen praktisch werden wollen, will ich noch in eine Stelle im Neuen Testament reinschauen. Weil auch das Neue Testament denkt nicht so, sondern deutlich mehr so. Weil das waren ja auch alles Juden, die das Neue Testament geschrieben haben. Mit einem Verständnis, wie wir es im Alten Testament finden. Deswegen lasst uns 1. Korinther 6, Vers 19 lesen. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Vom Kontext her ist das jetzt ein anderes Thema, aber letztlich ist es das gleiche Argument. Der Körper hat Auswirkungen auf den Glauben und auf das, was wir tun. Es ist nicht egal. Und spannend ist doch auch, dass hier nicht steht, wisst ihr denn nicht, dass in deinem Herzen der Heilige Geist wohnt? Er wohnt ja in deiner Seele. Irgendwie so in dem, was er so hier in dem Fleck vielleicht ist. Sondern er wohnt in deinem Körper. Wir könnten natürlich jetzt mal überlegen, okay, Paulus sagt Körper, was meint er jetzt genau damit? Könnten wir eine riesen Studie machen, habe ich nicht gemacht. Ich denke, Paulus als Hebräer, als Jude, als Gelehrter, wir können sehr stark davon ausgehen, dass er doch sehr viel von einem alttestamentlichen Verständnis hat, wo wir eher in die Richtung tendieren, als in eine andere Richtung. Ich glaube, mit diesen zwei Stellen, als kleiner Einblick, ist schon sehr deutlich, hoffe ich, dass der Körper in unserem Glauben eigentlich extrem wichtig ist und eine sehr große Rolle einspielt, weil wir das gar nicht trennen können. Wir können nicht sagen, ja, das ist jetzt nur hier, das ist nur in meinem Kopf, es ist egal, was mit meinem Körper dabei abgeht. Wir können das gar nicht trennen. Und in der Bibel, den Menschen der damaligen Zeit, war das irgendwie klar. Wir sind körperhafte Wesen. Es geht um die Ganzheit, auch in unserem Glauben. Darum geht es. Der Körper ist nicht irgendwie nur ein nettes Anhängsel, ist halt praktisch, der bringt meinen Kopf von A nach B, kann ich da was lesen, dann kann ich da was lernen und dann wieder zurücklaufen. Und das gehört alles zusammen und die Ganzheit ist entscheidend. Und wenn das so ist, und ich hoffe, ihr stimmt mir an diesem Punkt alle zu, dann frage ich mich, wie kann es aussehen in unserem Gebetsleben, aber auch allgemein in unserem Glaubensleben, dass der Körper eine größere Rolle spielt? Wir wollen das in 2 Punkten ein bisschen gliedern. Einmal, was wir bereits machen, vielleicht irgendwie neu machen, realisieren, was wir tun und dann auch bewusst machen. Und vielleicht auch mal einen 2. Punkt, den Rahmen mal ein bisschen aufsprengen und mal weiterdenken. Was sind Praktiken, was sind Dinge, die wir mit unserem Körper tun können, sodass wir Gebet und Körper vereinen, dass wir ganzheitlich denken, in dem, was unser Glaube ausmacht, dass wir ganzheitlich in unserem Glauben denken. Ich habe euch gerade für die Textlesung aufstehen lassen. Das war jetzt nicht einfach nur eine Gymnastikübung, sondern das war bewusst, wir stehen auf, weil Gottes Wort wird gelesen. Das ist auch eine ganz bewusste Bewegung. Gottes Wort wird gesprochen, wir wollen dazu aufstehen. Das allein, glaube ich, hat schon eine Auswirkung auf, wie wir unseren Glauben leben und verstehen. Aufstehen dazu. Genauso wie wir auch aufstehen können zum Singen oder zum Beten. Wir erheben uns dazu, wir bleiben nicht sitzen. Ich glaube, es ist auch irgendwie ein Zeichen der Ehre dem gegenüber, dem wir in diesem Moment ansprechen. Genauso wie, wenn ein König reinkommt, da erheben sich alle. Oder wenn die Braut reinläuft. Es ist immer ein Zeichen der Besonderheit des Momentes, der Ehre gegenüber dieser Person, die da gerade im Blick steht. Und ich glaube, wir als Mosaik, wir stellen uns, was das angeht, teilweise ein Bein, da wir im Kino sitzen. Betonung auf Sitzen. Diese Sessel sind einfach, die sind einfach zum Sitzen gemacht. Ist ja auch richtig so, ne? Und trotzdem ist es irgendwie so, wir sitzen halt. Ich laufe rein, biege direkt links ab, gehe hoch, schön zweitletzte Reihe, da hinten ist schön dunkel, sitze es dann auch irgendwie noch ein bisschen bequemer vielleicht, hocke ich mich da rein und dann bleibe ich da sitzen. Ach, und dann ist dieses Gebet am Anfang, ja gut, da stehe ich jetzt nochmal auf, steht da auch jeder auf. Aber eigentlich, dieser Sessel ist einfach so bequem, ich bleibe einfach mal sitzen. Ich kann das voll nachvollziehen und ehrlich gesagt, ich liebe dieses Sessel. Ich hätte gern so ein Zuhause. Aber ich glaube, uns muss bewusst sein, dass das doch einen Unterschied macht, ob ich mich das so reinfläze und dann die 80 Minuten da die meiste Zeit sitzen bleibe oder ob ich an bestimmten Momenten bewusst auch gemeinsam, alle zusammen nochmal sage, ich stehe jetzt auf. Weil es doch einen Unterschied macht, ob ich die ganze Zeit sitzen bleibe oder ob ich auch bewusst sage, ich stehe jetzt auf. Natürlich kann ich auch entscheiden, bewusst sitzen zu bleiben. Auch das ist möglich. Wenn ich sage, ich kann jetzt nicht aufstehen, ich will jetzt nicht aufstehen und ich entscheide mich bewusst dazu, sitzen zu bleiben. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir realisieren, dass das, was wir mit unserem Körper machen, das, was wir entscheiden zu tun oder eben nicht, hat eine Auswirkung. Ob ich jetzt sage, ich stehe bewusst auf oder nicht, das drückt auch jeweils wieder etwas aus. Oder zum Abendmahl. Wir gehen nach vorne zum Abendmahl. Auch das wieder die bewusste Entscheidung. Ich will vor Gott kommen. Ich will dieses Mal gemeinsam feiern und ich brauche das. Und deswegen stehe ich jetzt auf und laufe diese Schritte nach vorne. Und mir wird es gegeben, ich empfange es. All das sind wieder Symboliken und Handlungen, die wir auch, wo auch unser Körper, wo wir wieder ganzheitlich denken. Hände heben zum Singen. Ich glaube, auch das ist wieder eine Art und Weise, wie wir unseren Körper aktivieren, wenn wir singen oder auch wenn wir beten. Hände heben beim Beten geht genauso wie beim Singen. Ich dachte irgendwie so, es ist ähnlich wie wenn man redet. Wenn ich jetzt einfach nur hier so stehen würde und mich nicht bewegen würde, ich würde keinen Arm benutzen, ich würde hier nur so stehen. Spätestens nach so 3 Minuten würde ihr alle denken, irgendwas ist komisch. Irgendwas ist einfach komisch. Es wirkt irgendwie nicht so, als wäre da alles in Ordnung. Genauso ist es, wenn ich vielleicht singe, dass ich ab und zu meine Hände aktiviere, ob das jetzt hier unten ist, gefaltet, oben oder wie auch immer, ist ja erstmal egal, aber es kann die bewusste Entscheidung sein, mit meinen Händen die Worte, die ich singe, die ich spreche, nochmal betonen zu wollen. Das ist, glaube ich, ein Teil, das dahinter steckt. Hinter Hände aktivieren, Hände heben. Es ist jetzt nicht wie im Konzert, wo ich sage, ja, yeah, dieses Lied ist geil, lass mal hier Party machen, sondern es ist auch dieses bewusste, ich komme vor Gott und all das Lob, das ich bringe, das geht nach oben, das geht zu ihm. Er verdient das. Letztlich ist, glaube ich, da vieles, was wir in unserem Körper machen, Ausdruck von auch einer inneren Realität, von einer inneren Einstellung. Oft ist, glaube ich, gerade wenn wir singen, dass Liedzeilen uns berühren und wir dann zum Beispiel die Hände heben oder dann nochmal die Textzeilen bewusster singen. In der Logik würde ich sagen, folgt ja der Körper auf das, was wir fühlen, auf das, was in uns drinnen abgeht. Also das, was ich hier mache, folgt auf das, was hier passiert ist. Aber was, wenn das, was ich hier mache, letztlich auch Auswirkungen auf das hat, was hier passiert? Also wenn ich meinen Körper aktiviere, weil ich weiß und glaube, dass das nicht egal ist für das, was in meinem Glaubensleben passiert, für das, was ich fühle, für das, was ich spüre. Deswegen mal vielleicht die Herausforderung an gewissen Momenten, auch wenn ich denke, ich habe keinen Bock aufzustehen, ich habe gar keinen Bock zu singen. Was soll denn das jetzt hier gerade alles in der Situation, in der ich stecke? Vielleicht ist das auch ein Weg, wie wir unserem Herz die Möglichkeit geben können, unseren Gefühlen, unseren Emotionen, ihm ein Stück weit nachzufolgen, indem wir zuerst den Schritt wagen und dann irgendwie merken, da kommt was hinterher. Ein paar vielleicht Dinge, die den Rahmen nochmal weitermachen. Wie kann unser Körper Teil werden von unserem Glauben? Wie können wir ganzheitlich den Glauben leben? Was ich irgendwie auch, ich glaube, gar nicht wirklich bewusst zu Anfang und dann einfach irgendwann realisiert habe, ist, dass ich oft vor dem Gebet einmal richtig tief ein- und ausatme. Und ich merke einfach, wie das mich richtig runterholt, wie das mich zur Ruhe bringt. Und mittlerweile, ich mache das so automatisch und ich brauche das jedes Mal das Neue. Auch das ist wieder was, wo ich merke, mein Körper spielt eine ganz bewusst aktive Rolle. Auf Knien beten. Als David vor Gott kam und Buße getan hat, ich glaube nicht, dass er einfach im Sessel saß. Ich glaube nicht, dass er einfach irgendwie, ja, ich glaube, er hat gekniet, mindestens stückweise. Und auch das, je nachdem, was ich bete, wie bete ich auf Knien. Wenn wir für Leute beten, legen wir Hände auf, als Zeichen dessen, dass Gott die Person segnen will. Was ist mit Fasten? Fasten und Gebetszeit. Fasten ist ja so ein Ding, das ist ja irgendwie so ein bisschen, hat ja so ein bisschen Hype abbekommen. Aber wenn die Fastenzeit in ein paar Monaten wieder losgeht, geht es ja eigentlich in erster Linie nicht darum, dass ich hier mal wieder meinen Körper entschlacken muss und wieder gute Säfte und so reinkriege, sondern es geht darum, dass ich faste und die Zeit, in der ich nicht esse, dann aktiv zum Gebet nutze. Und wenn die Fastenzeit in ein paar Wochen, Monaten losgeht, wieder vor Ostern, vielleicht das mal eine Möglichkeit, einmal am Tag eine Mahlzeit oder einmal in der Woche eine Mahlzeit und dann stattdessen zu beten. Pilgern oder ein bisschen moderner Gebetsspaziergang. Gerade wenn ihr merkt, so hey, sitzen und beten, ich nick eigentlich immer ein, ich komm gar nicht irgendwie wirklich zum Beten, den Körper direkt gar nicht die Chance geben zu lassen, dass man einschläft, sondern einfach direkt in Bewegung sein. Spazieren gehen und dabei beten. Und ein letztes, was mit einem Kreuzzeichen von unseren Glaubensgeschwistern? Je nachdem, was ihr für einen Glaubenshintergrund habt, mag das vielleicht schwierig sein, aber letztlich die Bewegung von Vater, Sohn und Heiliger Geist kann ein sehr bewusster Ausdruck sein dessen, dass Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist bei dir sind, mit dir sind, dass sie begleiten. Auch das ist eine Möglichkeit. Und wir könnten auch hier die Liste wieder ewig weiterführen. Vielleicht bleiben bei euch so 2, 3 Dinge hängen, wo ihr sagt, hey, das ist spannend und das will ich mal mitnehmen. Das ist eine Praktik, wo ich merke, ich lebe meinen Glauben ganzheitlich. Speziell im Gebet, aber auch darüber hinaus. Und nehmt das auch gerne mit in die Hauskirchen. Da ist das auch wieder was, wo wir nicht alleine unterwegs sein sollten. Wo wir lernen dürfen von Erfahrungen von anderen. So wie wir gestern Abend diesen krassen Austausch hatten, wo wir von Erfahrungen von anderen bereichert wurden. Lasst uns da auch gemeinsam ganzheitlich den Glauben leben. Und auch das wollen wir jetzt tun. Wir wollen beten. Und wem es möglich ist, bitte ich, dazu hinzuknien. Vater, wir danken dir, dass wir vor dich kommen dürfen, dass du ein Gott bist, der so unendlich groß ist, aber uns dennoch immer wieder so nah. Danke, dass du uns nah sein willst, unabhängig davon, was irgendwie bei uns abgeht, was wir fühlen, was wir nicht fühlen. Vater, bitte lass uns neu lernen, was es heißt, zu beten mit dem Körper, ganzheitlich zu glauben, ganzheitlich im Gebet unterwegs zu sein. Lass uns da gemeinsam uns ermutigen und herausfordern. Danke, dass wir nicht alleine unterwegs sind, aber dass wir diese Gemeinschaft haben, dass wir diese Kirche haben, wo wir zusammen neue Dinge ausprobieren und lernen können. Danke, dass du hier bist. Amen.